Und dann gerade auch zu sehen, hey, ich kann unter 15 Stunden bleiben, das war eigentlich total cool, weil ich wusste, okay, wenn ich unter 15 Stunden bleibe, dann ist das echt eine absolute Top-Zeit auf der Strecke. Weil auf der Strecke, so wie es jetzt gelaufen wurde, hat es erst eine jemals geschafft und das war Courtney. Das ist ein ganz guter Maßstab.
Drei, zwei, eins, here we go!
Also ich sag mal, kontrolliert gestorben. Ist egal, wie langsam oder schnell man läuft, der Lauf ist einfach brutal, brutal geil.
So, I almost lost my lunch on the streets of Champagne-Lac.
Cola rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen.
Man denkt sich das zwischendurch, denkt man sich, wenn ich ankomme, dann falle ich einfach um und schlafe erstmal oder so.
Can you pound a coke?
No, I ate too much at the last aid station.
What?
When I took over the lead so early, I was like, I just thought it's not good.
Pretty much all my training was just steep up, steep down.
He's setting the crowd on fire, ladies and gentlemen, Kilian Jordan!
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trailfunk, dem Podcast von Alles Laufbar. Ja, ich muss sagen, wir haben uns heute intern schon fast ein bisschen gestritten, wer die Folge Trailfunk aufzeichnen darf. Ich freue mich, dass ich das Battle mit Christian für mich entscheiden konnte. Noch mehr freue ich mich aber über meinen heutigen Gesprächsgast, der mir zugeschaltet ist. Frisch aus Madeira zurück in Zürich gelandet. Die Gewinnerin des MIOD 2026, Katharina Hartmut. Hallo, schön, dass du da bist.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Erst einmal herzlichen Glückwunsch. Ich war am Wochenende live streamen vom Ultra Trail Fränkische Schweiz, 8,5 Stunden lang labern und ich habe immer die ganze Zeit geguckt, was macht sie auf Madeira, was macht sie? Ich habe so die Daumen gedrückt und ich habe mich einfach irrsinnig gefreut, als du es gepackt hast. Ja, es ist jetzt schon ein paar Tage her. Erzähl mal, wie geht's dir mit diesen Post-Race-Feelings?
Mir geht's super. ich habe tatsächlich fühle ich mich echt erstaunlich gut. Die Beine sind, naja, noch nicht wieder frisch, aber zumindest fühlen sie sich eigentlich ziemlich gut erholt schon wieder an. Nee, mir geht's sehr gut. Ich bin genau seit gestern wieder zurück zu Hause und ja, jetzt erstmal schön am Entspannen und Verdauen der Ereignisse.
Wir haben uns ja Anfang März, also vor 1,5 Monaten, auf Gran Canaria gesehen. Da warst du anfangs für den Classic gemeldet, bist dann da aber nicht gestartet. Gehen wir doch mal zurück nach Gran Canaria. Da hast du eben gesagt, ja, du bist noch nicht fit nach der Verletzung. Was war das denn jetzt wieder für eine Verletzung? Weil in Sachen Verletzungspech, von dem wurdest du ja ganz schön verfolgt in der letzten Saison.
Ja, also auf Gran Canaria war ich dann zum Glück nicht mehr verletzt. Das war einfach zu früh für mich. Ich hatte das ja mal überlegt, dass ich dort starte, aber das stand eh immer schon so ein bisschen auf der Kippe, weil einfach diese Fußverletzung, die ich ja seit dem UTMB so ein bisschen mit mir rumgeschleppt habe und die mir auch die WM verwehrt hat, genau, von der musste ich erst wieder so ein bisschen zurückkommen, sag ich mal, und ja, das hat sich einfach wahnsinnig lang gezogen und ich konnte eigentlich erst so seit Februar wieder richtig gut trainieren und dann war einfach klar, ja, Transgran Canaria, also ich hätte mich da zwar in Start stehen können, aber da wäre ich sicher nicht in der Form gewesen, in der ich sein möchte, wenn ich Rennen laufen möchte und einfach so mitlaufen, dafür wäre es mir dann auch, also dafür ist das Rennen einfach zu lang oder das so als Trainingslauf zu sehen, was dann manche vorschlagen und ich sagte, nee, also ich mache eh nur so wenige Rennen im Jahr. Wenn, dann will ich da wirklich parat sein. Und ich will ja auch Spaß haben dabei und mich da nicht durchquälen. Und deswegen hat dann die Vernunft entschieden, genau, dass ich das dann dort eher als Trainingslager genutzt habe. Und das war auch richtig gut. Ich glaube, da konnte ich einen richtig guten Grundstein legen. Und auch die Wochen danach. Ich meine, wenn man halt ein Rennen macht, dann verliert man auch immer noch mal eine Trainingswoche vorher, eine Trainingswoche nachher. Genau, und dann konnte ich jetzt aber, ich glaube, so 7 Wochen wirklich sehr konsistent trainieren, hohes Volumen. Und ja, das war jetzt eigentlich zum genau richtigen Zeitpunkt. Und jetzt hatte ich auch erst das Gefühl, okay, ich bin ready und ich bin auch da von der Form her da, wo ich sein möchte. Deswegen war das komplett, ja, die richtige Entscheidung.
Zu dieser ganzen Verletzungsthematik und vor allem, wie du mental damit umgehst, kommen wir gleich noch. Ich will tatsächlich gerne einfach mit Madeira reinstarten. Zu Gran Canaria kann man nur sagen, sei froh, dass du es nicht gelaufen bist. Es war ja einfach nur ein Katastrophenwetter. Also da hast du dir auf jeden Fall was gespart. Madeira, du hast ja eine Historie mit diesem Rennen, kann man schon sagen, obwohl du es eigentlich, ja, das jetzt das erste Mal auch wirklich gelaufen bist. Erzähl doch mal deine Historie mit dem Miot.
Ja, also das hat jetzt ein paar Anläufe gedauert, dass ich das Rennen endlich laufen konnte. Das erste Mal, dass ich das Rennen laufen wollte, war eigentlich schon vor 3 Jahren, 2023. Da stand dann allerdings eine Weltmeisterschaft nur ein paar, 6 Wochen später oder so an. Und mir wurde damals gesagt, dass das nicht die beste Idee wäre, dann auf Madeira zu starten, weshalb ich das dann leider nicht machen konnte. Im Nachhinein gesehen lief dann die WM ziemlich gut, also vielleicht war es dann schon auch die richtige Entscheidung. Genau, das war so das erste Mal, wo es leider nicht ging. Und dann im 2024 war ich schon angemeldet, hatte dann aber eben Anfang des Jahres meinen Unfall, wo ich mir damals das Knie verletzt habe, wo ich unter das Auto gekommen bin mit meinem Rad. Und da musste ich dann leider das Rennen auch absagen, das war dann einfach zu früh. Genau, und dann letztes Jahr war ich wieder angemeldet und habe es sogar auf die Insel geschafft. Und allerdings nicht an die Startlinie, weil ich mir in meinem letzten Longrun vor dem Rennen leider auch einfach nur ganz dumm ausgerutscht bin und dann schön das andere Knie verletzt habe. Und zwar leider nicht so, wie man denkt, dass man ja mal kurz hinfällt und dann steht auf und dann wird das schon wieder, sondern ich habe mir halt da wirklich eine richtig dolle Knochenprellung oder halt so ein Ödem zugezogen. Was dann auch wieder hieß, dass ich A, das Rennen nicht laufen konnte und B, auch die nächsten 6 Wochen nicht laufen konnte. Und das war ein bisschen traumatisch fast schon, weil ich ja dann schon auf der Insel war und auch in dem Athletenhotel und einfach aber mit diesem Knie und zu dem Zeitpunkt noch gar nicht genau keine Diagnose hatte, nur einfach wusste, okay, ich kann nicht laufen, weil ich habe einfach Schmerzen, es geht nicht. Ja, und dann dachte ich mir, okay, also jetzt muss es ja dann irgendwann mal klappen. Jetzt bin ich jedes Jahr so ein Stückchen näher an die Startlinie gekommen. Und jetzt dieses Jahr hat es zum Glück funktioniert. Wobei ich sagen muss, dass ich fast auch dieses Jahr schon dachte, jetzt wird das auch nichts mehr, weil ich nämlich nur so, 4-5 Stunden bevor das Rennen losging, noch im Bett lag mit Magenkrämpfen und Kopfschmerzen und mich wirklich weit davon entfernt gefühlt habe, jetzt dann zu rennen und geschweige denn 15 Stunden langes Rennen in Angriff zu nehmen und mir nur dachte, das kann jetzt, also das darf jetzt einfach nicht sein und das wird jetzt auch nicht sein und irgendwie habe ich es dann an die Startlinie geschafft und ab da lief es dann auch, also das ist mir bis jetzt ein Mysterium, ich weiß nicht genau, was das war, aber da in dem Moment dachte ich nur, das ist jetzt nicht euer Ernst. Ja, aber ich habe den Fluch überwunden.
Du hast den Fluch überwunden, sehr erfolgreich. Jetzt war ja Madeira dein erstes Rennen in der Saison. Gran Canaria war noch ein bisschen zu früh. So, das erste Rennen der Saison ist ja auch immer so eine Wundertüte und bei dir nach der Verletzung ja ganz besonders. Mit was für Zielen standest du denn dann eigentlich an dieser Startlinie?
Ja, es waren verschiedene Ziele. Also das erste Ziel war natürlich mal erstmal wieder ein Rennen zu laufen und sich irgendwie da gut zurechtzufinden und gut durchzukommen. Weil mein letztes Rennen war der UTMB, das ist jetzt ja schon 8 Monate her gewesen. Und vor allem war das Hauptziel erstmal gesund da durch und auch wieder rauszukommen. Weil das war beim UTMB so ein bisschen das Ding, dass ich da eigentlich gut durchgekommen bin, aber dann hinterher halt nicht gut rausgekommen bin. Und das hat sich dann eben so lange gezogen und deswegen war jetzt einfach die Devise, okay, erstmal gut durchkommen. Und vor allem sich auch freuen, hey, das ist jetzt wieder möglich, ich bin wieder da, der Fuß hält, das Knie hält und am Schluss auch sagen zu können, okay, und jetzt kann ich auch den Rest der Saison in Angriff nehmen und habe nicht schon wieder irgendein großes Problem an der Backe. Und das ist ein bisschen das Hauptziel und ich hatte aber schon noch ein zweites Ziel, weil ich jetzt schon eigentlich das Gefühl hatte, ich bin gut in Form, ich habe auch im Training echt so ein bisschen mal mich nochmal ein bisschen anders gepusht, gerade auch auf den Anstiegen. Da habe ich schon ein bisschen spezifisch geschaut, dass ich da einfach mal meinen Speed noch einfach ein bisschen raufschrauben kann. Und das Ziel war deswegen auch so ein bisschen mal, ja, einfach noch von Anfang an mehr zu racen, weil das ist eigentlich was, was ich normalerweise nicht so mache. Ich bin eigentlich eher so sehr, ich gehe mal so immer sehr vorsichtig so ein Rennen an, weil ich mir immer denke, so, ja, die sind so lang, die Rennen, da kann so viel passieren. Ich will einfach nicht riskieren, dass ich irgendwo dann einbreche und habe mir aber schon oft gedacht, hey, ich glaube, da kann ich schon noch was rausholen. Ich muss einfach mal ein bisschen mutiger sein und auch daran glauben, dass ich das Training dafür auch gemacht habe, dass ich das dann auch durchhalten kann. Und so habe ich es dann auch gemacht. Und ich hatte Gott sei Dank gleich im ersten Anstieg das Gefühl, wow, die Beine, die sind schon mal da, das stimmt. Und auch der Körper hat sich dann wieder einigermaßen gut irgendwie gefühlt. Und dann dachte ich, ja gut, jetzt, solange ich mich gut fühle, gebe ich mal Gas und versuche mal mutig zu sein. Und irgendwie da selbstbewusst das Rennen von vorne zu gestalten, was eben, wie gesagt, nicht so meins ist. Ja, und dann wirklich, muss ich echt sagen, die erste Hälfte des Rennens habe ich den Fuß vom Gas auch nochmal runtergenommen, weil es einfach wirklich gut lief. Und meine Devise war so ein bisschen in den Anstiegen voll hochpushen, viel laufen. Also ich meine, ehrlich gesagt, die Anstiege sind schon sehr steil. Also da natürlich auch muss man auch viel hiken, aber ich würde mal sagen, mehr laufen, als ich mir so gewohnt bin. Also an den Stellen, wo ich denke, so ja, normalerweise wäre ich jetzt immer noch am Wandern. Aber eigentlich könnte man es auch laufen, da dann immer mal wieder zu laufen und da einfach auch Zeit rauszuholen. Und auf den Downhills war ich eher ein bisschen dann vorsichtiger, weil ich wollte halt einfach nicht stürzen. Und die sind so technisch teilweise und es war dann matschig und nass. Und genau, also da war ich ein bisschen vorsichtiger unterwegs. Aber in den Anstiegen war wirklich, wie gesagt, keine Gnade. Vor allem, weil der Miut hat ja schon sehr viele Höhenmeter. Die sind allerdings alle mehr oder weniger in den ersten 75 Kilometern, und ich wusste, okay, wenn ich die Anstiege, also wenn ich zum Beispiel jetzt zur Hälfte des Rennens komme, dann ist nur noch ein langer Anstieg übrig. Und genau, im ersten Hälfte habe ich natürlich noch mehr Kraft und Energie. Und das hat wirklich super funktioniert. Und die Krux war dann eigentlich so ein bisschen, das wusste ich auch, weil das nicht so meine Stärke ist, dass eben die letzten 30 Kilometer überwiegend bergab oder flach sind oder halt so leicht bergab, aber so sehr laufbar und es eigentlich keine Ausreden gibt, da nicht zu laufen. Und ich wusste dann schon, dass ich einen gewissen Vorsprung habe, also ich hätte es dann eigentlich auch ein bisschen entspannter angehen können, aber das hatte ich mir auch nochmal so als Challenge gesetzt, dort zu sagen, okay, da dann schon nochmal, immer noch, wenn es geht, nochmal zu drücken und einfach zu schauen, was kann ich hier insgesamt, also als Gesamtpaket rausholen, und hat natürlich auch so ein bisschen im Kopf, okay, welche Zeit könnte ich denn vielleicht laufen, und vor allem, weil ich mich dann immer noch relativ gut gefühlt habe, klar leidet man dann auch und will irgendwie, dass es zu Ende ist, aber ich dachte so, okay, jetzt, ich probiere es jetzt einfach mal. Und das war eigentlich total cool, also ich muss auch sagen, dass, obwohl ich das immer dachte, dass mir das nicht so liegt, ich meine, Spaß macht es halt trotzdem. dann doch mal so ein bisschen in diesem Race-Mode zu sein und im Angriffsmodus, obwohl man eigentlich schon vorne ist. Aber das war irgendwie cool, da einfach so ein bisschen halt die Limits, zumindest von dem, was an dem Tag möglich war, auszutesten.
Es war ja jetzt nicht dein erstes Comeback nach einer Verletzung. Und es scheint ja schon immer so, dass eine Katharina Hartmut direkt mit einem nächsten Brecher reingeht, wenn sie aus einer Verletzung kommt. Du hättest dir ja mit Sicherheit auch, sage ich mal, ein Trainingsrace erstmal suchen können oder vielleicht auch ja ein anspruchloseren Lauf. Der Miut ist natürlich auch ein richtiger Brecher. Warum bist du so jemand, der dann einfach wieder mit dem ganz großen Knall zurückkommt?
Naja, das ist ja so ein bisschen das, was ich vorhin beim Transkran-Kanal schon gesagt habe. Ich finde, ich mache lieber ein Rennen weniger und investiere die Zeit lieber ins Training und habe dann spare mir quasi tapern und recovern und trainiere einfach durch. Und wenn ich dann an der Startlinie stehe, dann will ich auch, dann will ich auch parat sein. Weil eben wir machen so lange Rennen, dass allein schon, weiß mir, wenn ich nur so halb fit bin, dann macht es mir schon keinen Spaß mehr, weil dann tut schon früher alles weh. Man merkt irgendwie so, ja, vielleicht ist hier doch noch irgendwas nicht so stabil im Körper. Und das ist einfach nicht der Approach, der für mich funktioniert, glaube ich. Und dann, wie gesagt, ich mache lieber ein Rennen weniger und auf die anderen fokussiere ich mich dann so richtig. Und ich meine, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin halt auch nicht so der Fan von irgendwelchen 50ern oder so. So kurzen Rennen, weil da habe ich noch mehr das Gefühl, dass ich da dann wirklich nicht parat bin, weil dann ist das Rennen noch schneller. Und ja, ich meine, klar kann man jetzt sagen, das ist natürlich auch ein guter Trainingsreiz und vielleicht mache ich das auch in der Zukunft mal, aber jetzt war für mich wirklich das Hauptziel eigentlich, ich möchte starten und ich möchte mir schon vor dem ersten Rennen so eine gewisse Sicherheit geben, dass einfach der Körper stabil ist und dass er was aushält. Und ja, ich, also für mich war das jetzt wirklich, deswegen gab es jetzt nicht die Frage, ja, mache ich jetzt vorher noch irgendwas Kleines oder so, sondern ja, ich fokussiere mich einfach voll auf das Rennen. Und dadurch, dass der Trans-Cancanaria weggefallen ist, war jetzt der Mio schon so ein bisschen das A-Rennen, weil das war eigentlich immer das A-Rennen geplant, also als erstes A-Rennen quasi von der Saison. Und der Trans-Cancanaria wäre so ein bisschen so ein Standortbestimmung gewesen. Und so fiel der halt weg und dann dachte ich, ja gut, jetzt habe ich mehr Zeit zum Trainieren und warum nicht dann schon richtig fit an der Startlinie stehen. Genau, und ich glaube schon auch, dass ja, mit den Verletzungen, also eben, du hast schon gesagt, ich hatte das jetzt schon ein paar Mal so, dass man so einen langen Zeitraum hat, wo man ja auch wirklich viel Zeit hat, sich auch da darauf zu freuen, dass es dann irgendwann wieder losgeht oder sich ja auch immer wieder damit so motiviert, um überhaupt über diese Verletzungs- und Reha- und Wiederaufbauzeit durchzukommen. Genau, dass dann eigentlich auch die Motivation, glaube ich, einfach nochmal so ein bisschen so extra da ist. Als wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich habe jetzt gerade das Jahr schon irgendwie 3 Rennen gemacht. Ja, was jetzt noch passiert, ist gar nicht so wichtig. Und jetzt war es so, nee, oh, endlich wieder Rennen laufen. Es war viel zu lange her. Und jetzt habe ich da auch, glaube ich, so mental noch so diesen kleinen Extra-Boost gehabt, dass ich einfach unfassbar motiviert war und unfassbar Bock hatte, dass es wieder losgeht. Und ich glaube, das ja, verhilft einem dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen zu so einer Leichtigkeit, die man sonst vielleicht nach einer langen Saison auch schon nicht mehr so hat.
Ja, auf jeden Fall. Du hast ja in den letzten Monaten auch viel auf Instagram ja, davon berichtet, wie es dir auch ging in dieser Verletzungsphase und wie schwierig das war. Wie oder beziehungsweise wann hast du gemerkt, dass dieses Selbstbewusstsein für deinen Körper wieder zurückkommt?
Ja, das hat eine Weile gedauert. Also genau, mit dem Fuß war es wirklich eine sehr lange Geschichte und ja, das war lange so auf so einem mittleren Niveau, wo ich immer dachte, ja, ich glaube, ich kann mir wieder mehr zumuten, aber gleichzeitig, ja, ich meine, gut, dann ist natürlich das auch irgendwann, je länger die Geschichte geht, ist das dann auch im Kopf irgendwie verankert und da weiß man dann immer nicht so genau, ist das jetzt nur noch der Kopf, der mir Tricks spielt oder ist wirklich noch physisch ein Problem da? Also das hatte ich wirklich lange, dass es so ein bisschen so ein, ja, mal ging es besser, mal ging es schlechter war. Und dann, ja, eigentlich so ab Beginn des Jahres hatte ich das Gefühl, ich habe den Fuß echt gut im Griff. Und dann im Februar hatte ich nochmal so ein 2-3 Wochen, wo eben das Knie auf einmal, also mein operiertes Knie, auf einmal wieder da war, wo ich dann auch schon dachte, das kann jetzt nicht sein. Ich habe doch den ganzen Zeit, wo das mit dem Fuß war, habe ich so viel Krafttraining gemacht. Und genau das eigentlich, um das zu verhindern, dass das mit dem Knie kommt. Und das war dann aber eben der Zeitraum, wo ich dann auch mal wieder Downhill gelaufen bin und einfach da wieder mehr Belastung auf dem Knie war, was ich halt vorher tatsächlich ja mehrere Monate einfach nicht hatte. Es war auch mal wieder erstaunlich, wie schnell der Körper dann da gerade wieder irgendwie Muskulatur abbaut und dann zack, ist halt die Überbelastung schon wieder irgendwie da. Da ist dieses Knie jetzt leider auch anfälliger als zum Beispiel mein anderes Knie. Ja, und dann war es wirklich, ich habe so 2-3 Wochen gebraucht im Februar und es war dann wirklich erst auf Gran Canaria, wo ich dann nochmal, glaube ich, dadurch, dass ich nur den Fokus auf dem Training hatte und nicht noch irgendwie andere Sachen drumherum, wirklich mal so das Gefühl hatte, okay, ich kann jetzt mal wirklich in Ruhe viel machen, ich kann das auch gut regenerieren, ich kann gut darauf achten, dass ich genug schlafe, genug esse. Und da hat es auf einmal so Klick gemacht, dass ich dachte, ah, hey, ich kann wieder 6-7 Stunden aufs Rad und ich kann wieder 4-5 Stunden laufen und das Knie fühlt sich eigentlich ganz gut an danach. Und ich kann aber auch all diese Maßnahmen machen, dass ich nachher die Muskulatur behandle und da irgendwie meine Übung mache und so, dass das dann auch wie vorbeugend so bleibt. Genau, und wirklich diese 2 Wochen dort haben mir eigentlich dann so ein bisschen das Gefühl gegeben, okay, ich glaube, ich bin wieder belastbar und ich glaube, ja, diese Probleme sind nicht komplett verschwunden, aber die sind auf jeden Fall in den Griff zu bekommen und irgendwie scheine ich trotzdem dieses Training auch zu tolerieren. Genau, und dann von da an hatte ich, glaube ich, auch im Kopf so ein bisschen diese Barriere überwunden. Aber das ist tatsächlich Ja, war bis jetzt bei all meinen Verletzungen so, dass am Schluss wirklich im Kopf muss es dann auch wieder so umswitchen irgendwie. Und auch diese Schmerzgeschichte, das hatte ich schon ein paar Mal, dass es am Schluss, glaube ich, häufig dann einfach noch, man erwartet das, der Kopf ist so drauf, dass er das erwartet, oh, jetzt kommt doch bestimmt wieder der Schmerz, der kommt dann auch. Also das ist wirklich, und da dann wirklich diesen, ja, den Weg zu finden, so, okay, er kommt zwar vielleicht nochmal im Kopf, aber eigentlich ist er gar nicht gerechtfertigt, der Schmerz. Und eigentlich bin ich belastbar. Das ist immer der schwerste Schritt, finde ich. Genau, und aber ich glaube, es hilft mir schon auch, jetzt eben mit diesem Katalog an Verletzungen, den ich leider schon hatte, oder eben größtenteils ja leider Unfällen in den letzten Jahren, dass ich schon auch bei jedem Neuen wieder immer dann schneller gemerkt habe, okay, ich kann dann schon auch mal was machen und auch erst auch mich mal belasten, auch wenn ich mich vielleicht erst nicht danach fühle. Und es kann dann aber auch sein, dass es gut kommt. Also da auch nicht zu lange zu vorsichtig zu sein. Genau, ich glaube, ich habe da zwischen ganz gute Wege gefunden. Aber ja, es war tatsächlich jetzt erst so die letzten 2 Monate, dass ich echt das Gefühl hatte, okay, ich glaube, ich kann wieder voll trainieren.
Hey Christian, ich laufe Ende Juni ein ziemlich wildes Rennen. Rat mal welches.
Keine Ahnung, aber wenn du wild sagst, wird es sicher steil und technisch.
Oh ja, das wird es. Ich laufe das Kaiserkrone Sky Race. Das ist quasi hier in meinem Hinterzimmer. Und ich halte hier gerade meinen Wettkampfschuh in der Hand.
Oh Mann, jetzt machst du mich hier wieder heiß, erzählst mir was von wild und am Ende willst du doch bloß nur über Schuhe reden.
Naja, wenn es funktioniert, was gibt's halt Schöneres, als über Trailrunning-Schuhe zu reden? Also pass auf. Das Ding, was ich hier in der Hand halte, heißt Mammut Energy Trail Speed. Allein wenn ich den so in der Hand halte und anschaue, fühle ich mich schon super schnell. Der ist hier rot und hellblau, super Kombination mit ein bisschen weiß. Ah, der sieht einfach schon schnell aus.
Aha, okay, aber du wirst ihn jetzt ja nicht nur wegen des Aussehens gewählt haben, oder? So ein Schuh für so ein Skyrace, ich würde sagen, der braucht hier noch andere Qualitäten.
Absolut, die hat er ja natürlich auch. Mammutschuhe sind eher schmal geschnitten, würde ich sagen. Das ist perfekt für meine dünnen Füße, die sitzen hier bombenfest in dem Schuh. Der Schaum ist reaktiv. Aber hey, ehrlich gesagt, Bodengefühl ist ihm wichtiger. Eine Platte hat er auch.
Okay, klingt gut. Und hat Mammut eventuell auch was für mich im Programm? Also damit meine ich so, ich sag mal, für ein breiteres Publikum. Denn du weißt ja, Skyrunning ist jetzt nicht so mein Ding.
Mammut hat aktuell 3 neue Modelle auf dem Markt. Neben dem schon vorgestellten Energy Trail Speed, noch den Energy Trail Endurance Ultra und den Energy Trail All Mountain. Der erstere ist, wie der Name schon sagt, ein Schuh für die ganz langen Distanzen. Ehrlich gesagt würde ich dir aber den All Mountain ans Herz legen. Damit machst du alles richtig. Super stabiler Schuh, auch für ein breites Einsatzgebiet, aber seine Stärken hat er schon eher im Hochgebirge, würde ich sagen. Und der macht einfach Spaß, weil er so eine Sicherheit ausstrahlt. Ein toller Schuh. Und natürlich mit dem gleichen famosen Look, aber das hatten wir ja schon.
Okay, Benny, den probiere ich mal aus. Sag nochmal kurz, wie heißen die 3 Modelle?
Mammut Energy Trail All Mountain, Mammut Energy Trail Speed und Mammut Energy Trail Endurance Ultra.
Super. Danke an unseren Partner für den Monat Mai, Mammut. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
So, deine ganzen Verletzungen und die Unfälle. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, das kam teilweise schon fast so rüber, als wärst du so ein bisschen vom Pech verfolgt. Das nagt ja auch an jemanden. War das dann irgendwann so, dass du dir dann nur noch dachtest, so was kommt eigentlich als nächstes? Weil irgendwann ist man ja auch so negativ konditioniert, ne? Wenn so ein Schlag nach dem nächsten kommt. Wie war diese Phase so für dich?
Ja, eher nicht. Also für mich ist es eher so, wann kommt die Zeit, wo dann nichts mehr kommt? Also ich meine, am Schluss ist ja so ein bisschen auch so eine Wahrscheinlichkeitsding, wo ich dann das Gefühl habe, okay, jetzt kam so viel Pech zusammen. Dann wird es ja wahrscheinlich auch irgendwann mal weniger Pech sein. Also es kann ja nicht ewig so weitergehen. Vor allem, wenn es eben so Unfälle sind und nicht, klar, wenn ich jedes Jahr wieder in die gleiche Überlastungsverletzung reinlaufe, dann muss ich mir selber vielleicht an die Nase fassen und sagen, ja, okay, ich lerne nicht draus oder ich mache halt einfach was grundlegend falsch. Aber so war es jetzt ja immer wirklich so Freak-Geschichten, wo das natürlich jetzt unfassbares Pech war, dass das so viel hintereinander kam. Aber wo ich irgendwo auch weiß, ja, also, wenn ich jetzt, ja, also eigentlich, die Wahrscheinlichkeit, dass sich das so nochmal wiederholt, ist relativ gering. genau, und wo dann eher so der Gedanke war, ja, ich glaube, es wird schon irgendwann wieder funktionieren. Ich meine, klar, zugegebenermaßen, es gibt schon in jeder Verletzung auch den Moment, wo du denkst so, okay, komm, jetzt ist schon so viel wieder nicht gut gelaufen. Macht das überhaupt noch Sinn? Schaffe ich es wieder zurück? Also es kostet ja schon auch viel Kraft, auch vor allem mental, jedes Mal wieder die Reha und dann wieder zurück und wieder aufbauen und dieses Zweifeln, ja, komme ich erstmal wieder an das Niveau, wo ich vorher war, komme ich dann auch, bekomme ich überhaupt die Möglichkeit, mich dann noch zu steigern oder kommt dann wieder irgendwas dazwischen? Aber bei mir ist es eher tatsächlich, so wie ich vorhin schon gesagt habe, dass die Motivation jedes Mal größer wird. Dass ich jedes Mal, wenn wieder was ist, denkst, okay, das ist jetzt zwar wieder hart, aber ich bin eigentlich nur noch motivierter, weil ich ja auch jedes Mal, wenn ich wieder zurückkomme, merke, dass es mir noch mehr Spaß macht und das wie noch mehr so eine Bestätigung ist, ja, das waren jetzt harte Monate, aber das lohnt sich halt auch, weil es einfach mega cool ist, dass ich das machen kann und dass ich es immer noch machen kann. Und ich meine, bei all dem Pech und diesen negativen Zeiten, ich hatte dann gleichzeitig ja auch das Glück, dass ich nicht in so einer Art verletzt war, dass mich das langfristig einschränkt. Das muss ich schon auch dazu sagen. Also gerade bei diesem Autounfall, also das hätte auch ganz anders ausgehen können und dann würde ich heute nicht mehr vom Laufen sprechen. Und da, so muss man das auch mal sehen. Ich meine, keiner ist gern verletzt und so, aber ich hatte bis jetzt immer Verletzungen, wo ich wusste, okay, ich wusste zwar nicht unbedingt, wie lange das geht, also das war gerade bei diesem Fuß jetzt echt schwierig. Und ich meine, es gibt gerade auch andere prominente Beispiele, wie zum Beispiel mit Katie Shai, die ja auch eine ähnliche Geschichte hat, wo einfach diese Unsicherheit das ist, was einen so fertig macht, aber gleichzeitig, eben, ich habe kein Bein verloren oder ich habe keine schwerwiegende Krankheit oder sonst was, sondern ich habe eigentlich, ist es sehr eigentlich klar, dass ich irgendwann wieder das so machen kann, wie ich es vorher gemacht habe. Und dann ist es natürlich nur eine Frage der Zeit und der Geduld irgendwie. Und gleichzeitig, genau, mich motiviert es einfach jedes Mal wieder von neuem ungemein, dass ich mir denke, so, ja, das ist eine Challenge, zurückzukommen, aber ich weiß, es lohnt sich und ich weiß, ich will den Sport auch noch lange machen. Und ich weiß, ich bin auch noch in einem Alter, da kann ich auch auf dem hohen Niveau noch lang noch oder länger noch laufen. Genau, und für mich ist dann eher so dieses Umswitchen zu, okay, ich setze mir jetzt aber Ziele und die mögen vielleicht noch weit weg sein, aber die halten mich am Ball und die lassen dann einen zumindest meistens auch die schweren Zeiten besser überstehen.
Ich glaube, jeder Läufer und jede Läuferin kennt das ja, wie krass die Psyche auch angeknackst ist, beziehungsweise leidet, wenn man halt auch wirklich verletzt ist und wie schwierig es dann da auch ist, aus diesem, ja, schon so ein bisschen, sage ich jetzt mal, Selbstmitleid rauszukommen, weil ich bin die ärmste Sau und ich kann gerade nicht laufen. und wie schwierig das ist, ja, dann auch so diesen Switch umzuschalten, um dann halt zu sagen, okay, ich muss mich jetzt zusammenreißen, ich muss geduldig sein, ich muss jetzt einfach warten, dann macht es doppelt so viel Spaß, wenn es sozusagen wieder geht. Was hat dir so in dieser Phase geholfen, wo du wieder verletzt warst und wo du eben vielleicht nicht wusstest, wie lange es jetzt noch dauert, bis du wieder laufen kannst?
Ja, es ist tatsächlich die Erfahrung mit dem Verletztsein. das ist vielleicht einer der wenigen Vorteile, sage ich mal, von dieser Pechsträhne, ist tatsächlich, mit jeder Sache wird man einfach entspannter. Zum einen, weil ich ja bei jedem Mal wieder wusste, okay, beim letzten Mal habe ich es auch geschafft, zurückzukommen. Und ich habe auch diese Zeit überstanden, auch wenn die schwer war. Und auch dieses, ja, wirklich mit jedem Mal dieses schneller umswitchen können von dieser Enttäuschung und der Traurigkeit, die auch gerechtfertigt ist. Und das ist auch was man nicht irgendwie davon weglaufen sollte oder was man nicht so verdrängen sollte. Das ist wichtig auch, weil das ja einem zeigt, hey, das ist was mir sehr wichtig ist, was mir im Herzen liegt und jetzt kann ich das gerade nicht machen und das ist total legitim, dass einen das traurig macht. Aber dann auch umzuswitchen und zu sagen, okay, jetzt gucke ich erstmal, wie ist denn der Stand der Dinge gerade? Was kann ich denn machen? Und das ist, glaube ich, so diesen Switch von, ja, was kann ich gerade nicht machen, zu, aber was kann ich denn machen? Und ich meine, ich habe schon die letzten Jahre immer viel alternativ trainiert. Das ist einfach auch ein wichtiger Bestandteil generell von meinem Training, wenn ich nicht verletzt bin. Und da geht oft schon schnell wieder relativ viel. Und wenn es am Anfang erstmal nur irgendwie stabi ist oder so, letztes Jahr mit dem Knie zum Beispiel, da konnte ich halt erstmal 2 Wochen lang, war halt stabi und schwimmen, das Ding. Wo ich dachte so, ja cool, aber ich kann immerhin was machen. Das ist zwar noch nicht sehr spezifisch, aber ich kann mich bewegen. Ich habe irgendwie was, wo ich am Ende vom Tag sagen kann, jo, ich habe hier so eine Box, die ich abhaken kann. Ich fühle mich besser, weil ich mich bewegt habe. Und dann Danach konnte ich dann mal eine halbe Stunde aufs Rad steigen und Dame. Und das war immer so Step by Step. Und einfach die Tatsache, dass ich wusste, hey, ich kann nicht laufen, aber ich kann was machen. Und so, das finde ich total wichtig, so einfach sehr schnell nach vorne zu schauen und nicht so sehr nach hinten. Weil ich glaube, viele sind dann immer in diesem, ach Mist, was wäre denn, wenn ich nicht gestürzt wäre? Was wäre denn, wenn, zum Beispiel ein Unfall, wenn das Auto 3 Sekunden später da gewesen wäre oder ich 1 Minute früher da gewesen wäre? Ja, das bringt mir dann leider in der Situation einfach halt gar nichts mehr. Und es bringt mir auch überhaupt nichts zu, eigentlich, also eben wie schon gesagt, diese Traurigkeit und das darf schon sein, aber es bringt mir nichts, dann die ganze Zeit so in dieser Negativität drin zu sein, weil ich bin nun mal in der Situation, also versuche ich jetzt das Beste draus zu machen. Und genau, ob das dann heißt, okay, ich kann vielleicht ein bisschen Rad fahren, ich kann vielleicht dies und das machen, ich kann vielleicht auch mal was anderes, was nicht mit Sport zu tun hat, irgendwie verfolgen oder hey, ich habe mehr Zeit, mal Freunde zu sehen. Klar ist das nicht unbedingt der Ersatz, den man möchte oder vielleicht nicht das Gleichwertige, aber dem wirklich was Positives, zumindest für eine gewisse Zeit irgendwie abzugewinnen, das hat mir immer geholfen und eben auch diese, eben wie ich gerade schon gesagt habe, so diese Entspanntheit und zu sagen, hey, ja, ich bin jetzt 3 Wochen oder 4 Wochen oder 5 Wochen nicht gelaufen, aber ich habe davor so gut trainiert, ich war vielleicht in einem super Zustand, so ging es mir eben letztes Jahr, also werde ich auch relativ schnell dort wieder hinkommen. Klar, natürlich nicht von der ersten Woche an und der Wiedereinstieg ist immer schwer, aber ich glaube, ganz viele haben immer so dieses im Kopf und ich merke das schon, wenn im Winter Erkältungssaison ist und die Leute können 1-2 Tage nicht laufen, boah, dass dann schon so viele wieder so in Panik geraten und so dieses, oh, ich muss jetzt aber morgen laufen. Ich so, nee, wär das mal gesund und das lohnt sich jetzt einfach nicht, da schon zu früh einzusteigen. Das gleiche bei Verletzungen. Lieber eine Woche noch abwarten, auch wenn es schwer ist und dann aber sicher gehen, hey, aber jetzt darf ich und jetzt ist auch gut und jetzt kann ich wieder was machen und ja, mein Körper, der macht das auch wieder mit. Und da muss ich sagen, bin ich so viel entspannter geworden. Also noch vor einigen Jahren war ich da genauso, oder dass ich bin eine Woche nicht gelaufen und bin schier ausgerastet, weil ich das Gefühl hatte, ich werde nie mehr gut laufen können und irgendwie, und inzwischen, ich meine, klar, wenn dann der Arzt sagt, boah, 6 Wochen nicht laufen, dann schluckt man schon erstmal, denkst du, ja, vor allem wenn es mitten in der Saison ist, ja, ist das suboptimal. Aber ich weiß, okay, ich kann das vielleicht nicht machen, aber ich kann irgendwann wieder Radfahren, ich kann eine Fitness aufbauen, ich habe noch eine gewisse Fitness, ich komme auch schnell wieder zurück. Und im Nachhinein war es eigentlich immer so, dass, ja, wenn es dann mal wieder lief, eben, dann bin ich schnell wieder zurückgekommen und man geht ja dann schon auch oft auch nochmal auf ein neues Level. Das ist ja häufig nach Verletzungen so, dass man dann sogar noch besser da wieder rauskommt. Vielleicht auch, weil der Körper wirklich mal so eine Pause hatte, eine Zwangspause, die man ihm sonst vielleicht einfach nicht so gibt. Genau, und ich glaube, da bin ich viel relaxter geworden. Und ja, ich meine, zum Beispiel letztes Jahr, eben, ich bin 6 Wochen mitten in der Saison, konnte ich nicht laufen. Ich hätte dann noch 5 Wochen bis zum Hard Rock, als ich wieder eingestiegen bin mit Laufen. Und ich bin in Hard Rock gefinished. Und ich hatte danach, war das Knie völlig in Ordnung, weil ich eben diese extra Woche noch gewartet habe. Und ja, ich war sicher nicht in meiner Bestverfassung, das steht außer Frage, aber es war total, ich war total solide unterwegs und ja, ich glaube einfach, das ist schon was leider mit der Erfahrung der vielen Verletzungen dann irgendwie so mitkommt und was zumindest da so ein kleiner Benefit irgendwie ist, auch wenn es nie leicht ist. Also klar, ich meine, wenn jetzt wieder eine neue Verletzung kommt, bin ich erstmal so enttäuscht wie alle anderen auch. Genau, aber da einfach zu wissen, hey, ich habe es schon ein paar Mal geschafft und zwar meistens ging es doch relativ schnell wieder bergauf. Ich glaube, das ist echt so ein bisschen, ja, wo man einfach dann sich dran festhalten muss und daran glauben muss, dass es jetzt auch wieder so ist.
Du hast ja gesagt, so das Zurückkommen, das ist das eine. Du kommst ja wirklich auch immer vom Leistungsniveau wahnsinnig stark wieder zurück. Jetzt Mute letztes Wochenende ist ja auch das perfekte Beispiel. Mit was für Gefühlen standest du denn am Start? Also war da noch so ein kleine Restfragezeichen, wie gut es laufen wird? Oder wusstest du, okay, du bist jetzt wirklich back in the game und du ziehst jetzt, wie du es vorhin schon gesagt hast, einfach sofort mit Vollgas dieses Rennen durch?
Naja, also man weiß ja, ich meine, steht man jemals ganz ohne Zweifel an der Startlinie? Ich weiß es nicht. Also allein schon mit der Tagesform oder, ja, ich meine, man kann so gut vorbereitet sein, wie man möchte und dann ist irgendwas anderes. klappt nicht so, wie man, ja, und man kann es vielleicht gar nicht mehr beeinflussen. Also ich habe dieses Mal einfach wirklich mir vorgenommen, einfach selbstbewusst zu sein. Und ich glaube, das hat, also ich meine, ich glaube, das hatte ich früher schon auch, dass ich an der Startlinie stehe und erstmal denke so, yo, jetzt geht's los. Und erst, ich freue mich erstmal, dass es losgeht. Das hilft schon mal wahnsinnig. Also mit Angst stand ich noch nie an der Startlinie, weil ich glaube, Angst ist da ein ganz schlechter Begleiter. Sondern eher diese Freude, egal was am Schluss bei rauskommt, ich habe jetzt erstmal voll Bock hier zu laufen und einfach Bock, das ist auch ein super Tag hier draußen in den Bergen. Ich meine, ist das nicht cool, dass wir das machen können? Und ich so in meinem Fall sogar sage, das ist sogar irgendwie ein Job jetzt für mich, ne? Da gibt es ein paar Leute, die bezahlen mich dafür, dass ich das mache. Also das ist ja einfach erstmal schon mal, wie gut ist das denn? Das können nicht viele Leute von sich behaupten. Und da ich habe das oft, dass ich, wenn ich an der Startlinie stehe, dass ich denke so, wow, jetzt dass mich so richtig so eine Freude einholt. Ich denke so, yo, endlich geht's los. Und die ganzen Wochen der Vorbereitung, jetzt kann ich endlich das irgendwie umsetzen. Und jetzt ist diese Race-Experience da. Genau, und dann eben wirklich jetzt, gerade spezifisch jetzt bei dem Rennen, war es tatsächlich so, dass ich gedacht habe, okay, jetzt versuch doch mal, dich da hinzustellen und auch wirklich zu sagen, yo, ich bin hier, ich habe gut trainiert, ich glaube, ich bin gut vorbereitet, die Strecke liegt mir, ich bin sehr motiviert aus verschiedensten Gründen und jetzt schauen wir mal, was so möglich ist. Und ich glaube, so diese Mischung aus der Vorfreude und diesem, ja, doch auch sich damit Selbstbewusstsein hinstellen und sagen so, yo, ich brauche mich ja auch nicht verstecken, ich weiß, ich habe hier eine Konkurrenz neben mir stehen, mindestens zwei Läuferinnen, die ein ähnliches oder sogar besseres ITRA-Ranking haben. Aber ich traue mich trotzdem nicht vor den Verstecken. Ne? Ich brauche hier keine Angst zu haben. Und ich mache jetzt eh erstmal mein Ding. Was die machen, kann ich eh sowieso nicht beeinflussen. Genau, und ich glaube, das hat wirklich sehr gut funktioniert.
Wie sehr beschäftigst du dich dann im Vorfeld mit deinen Mitstreiterinnen und jetzt mit sowas wie einem ITRA Performance Index? Also schaust du wirklich die Startliste an und rechnest dir da was aus oder sagst du einfach so, ich lasse es auf mich zukommen und ich konzentriere mich auf mich und versuche einfach mein Rennen zu laufen?
Ja, also ich meine, ich finde so nach einer offenen Position zu schielen, das finde ich immer super schwierig, weil eben am Ende vom Tag kannst du nicht beeinflussen, was die anderen machen. Also das ist einfach Fakt. Und da kann ich noch so viel vorher drüber nachdenken. Am Schluss kann ich nur das beeinflussen, was ich mache. Und was die anderen machen, hey, wenn die einen super Tag haben und super fit sind und so, dann ziehe ich da gerne meinen Hut und sage, hey, hier verdient, bist da vorne gelandet. Startliste einschauen mache ich eigentlich wenig. Aber ich suche schon mir Rennen, wo irgendwie Leute da sind, wo ich das Gefühl habe, hey, da ist eine Competition. Also ich finde nichts langweiliger, als mich an der Startlinie zu stellen, wo keine Konkurrenz ist. Also, was mache ich denn da? Also, ich meine, dafür laufen wir Rennen. Ich meine, sonst könnte ich auch für mich selber laufen. Aber um mich an der Startlinie zu stellen und zu wissen, hey, wenn jetzt nichts groß schief geht, dann muss ich am Schluss auf der Eins stehen, das hat für mich keinen Reiz. Und jetzt bei Mio, da ist eigentlich schon klar, dass da immer mehrere starke Athleten im Start sind, gerade auf der langen Strecke. Und es wurde auch in den letzten Jahren, also die dann vorne rauskamen, das sind schon bekannte Namen auch. Und das war mir eigentlich eher wichtig. Und dann zu sehen auch, hey, da sind jetzt auch Mädels am Start, die sind stark und die haben auch schon auf der großen Bühne gezeigt, was sie drauf haben. Das war einfach dann, für mich ist das dann cool zu sehen. Also ich freue mich dann eigentlich, wenn ich die Namen sehe oder wenn ich es von denen höre, oder mir das jemand erzählt, wer noch so startet, das finde ich dann eigentlich, das freut mich. Und das ist eher noch so eine extra Motivation, auch zu schauen, ja, mal schauen, wie ich so mit denen mithalten kann oder ob ich denen sogar vielleicht davonlaufen kann. Aber letztlich dann am Rennen selber bin ich wirklich komplett bei mir. Weil ich meine eben, wie schon gesagt, was die machen, das ist völlig egal und weil ich es nicht beeinflussen kann. Und am Ende vom Tag, ganz ehrlich, wenn ich, sagen wir mal, hier bei dem Rennen irgendwie Vierte oder Fünfte werde, aber für mich das Gefühl habe, hey, boah, ich habe jetzt voll abgeliefert und das war heute drin und die anderen waren einfach besser, ist mir das 100 Mal lieber, als da zu gewinnen, aber zu wissen, ja, entweder hatte ich jetzt selber eigentlich, habe ich mich gar nicht so fordern müssen, oder es ist eben, wie gesagt, es war halt keine Konkurrenz da, das finde ich dann gar nicht so befriedigend auf eine Art, als wenn ich jetzt wüsste, hey, ich habe einfach alles gegeben und da waren jetzt halt einfach andere dabei, die besser waren. Und ich meine, ganz ehrlich, ich finde das auch immer total cool, dann mit den Mädels da einfach zu wissen, hey, da sind jetzt andere Starke, die pushen mich natürlich auch ein bisschen, aber auch zu sehen, hey, wir können schon auch was, wir Mädels, gell? das ist schon immer ein cooles Gefühl, also, ja.
Du bist ja jetzt beim Mio tatsächlich auch allen davongelaufen und bist auch mit einem guten Vorsprung ins Ziel gekommen. Wann hast du so gecheckt, so das ist jetzt wirklich dein Tag und das reicht für einen Sieg? Du hast ja auch gesagt, es war jetzt auch wieder nicht das perfekte Rennen, aber wann hast du so gemerkt, ey, heute läuft wirklich alles zusammen?
Also während der ersten Hälfte wusste ich schon, da lief es eigentlich wirklich alles sehr gut und ich habe auch meine Beine erst relativ spät gemerkt, dass da eine Ermüdung kommt. Und ich hatte dann schon, ich wusste zwar, dass ich vorne bin, aber ich wusste nie, wie groß der Abstand ist, weil ich mir das auch nicht sagen lasse. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, dass mir das eher, also zum einen würde mich das stressen, wenn mir ständig gesagt wird, hey, die sind 2 Minuten hinter dir. Und zum anderen ist diese Ungewissheit, ich meine, da könnte jetzt eine Stunde eine Lücke sein, aber in meinem Kopf weiß ich, vielleicht sind die auch nur hinterm nächsten Baum, so. Und das hilft mir dann eher, die ganze Zeit zu pushen und dran zu bleiben, weil ich ja nicht genau weiß, wie weit sind die denn weg. Und ich wusste dann erst bei der Hälfte der Strecke ungefähr, da war so ein Out and Back, wo man ist so ein bisschen hoch in so einen Ort zu der Aid Station und dann wieder runter. Ich schätze mal, das waren diese gesamte Schlaufe waren so vielleicht 15 Minuten. Und wie ich dann wieder unten war, an dem Punkt, wo kurz die Strecke gleich war, da war immer noch keine Frau hinter mir gewesen. Und dann konnte man eben auf der Seite noch so ein bisschen hochschauen zum Downhill. Da habe ich auch niemanden gesehen. Also da wusste ich so, ich habe mindestens 20 Minuten oder so. Das wusste ich schon. Und dann das war aber erst bevor ich so meine Schwächephase hatte. Und dann beim letzten, also wo ich dann oben in dieser sehr schweren Traverse war, wo auch viele unendlich lange Treppen sind und da hatte ich dann so ein bisschen, ja, das war so mein Tiefpunkt vom Rennen, vor allem, weil mir da leider auf einmal wieder der Fuß angefangen hat so zu schmerzen und ich dann echt dachte, so, boah, jetzt hoffentlich muss ich das Rennen hier nicht beenden, weil diese Sehnengeschichte wieder kommt und das war schon so, ja, das war einfach ein sehr, sehr schwieriger Moment und da war ich mir auf einmal auch überhaupt nicht mehr sicher, dass ich dieses Rennen überhaupt gewinnen kann, weil ich ja gar nicht mehr sicher war, kann ich das überhaupt finishen? Und ja, das war so, ich würde sagen, so eine Stunde, wo ich da so ein bisschen am Zweifeln war, wie das jetzt weitergeht und ob das jetzt eine schlaue Idee ist oder ob dann ich vielleicht das Rennen gewinne, aber die Saison in den Eimer werfen muss. Genau, und dann Gott sei Dank lief es danach aber wieder besser und am Schluss, ja, ich war einfach eben, ich war die ganze Zeit diesen Modus, hey, ich bin vorne, aber ich weiß nicht, wie weit hinten sind die anderen. Ich habe das Gefühl, ich bin mit einem gewissen Abstand, aber ich drücke jetzt einfach aufs Gas, bis es nicht mehr geht. Und so bin ich dann auch ins Ziel. Und dass es dann tatsächlich fast eine Stunde war, lag, glaube ich, auch daran, dass die anderen beiden, also die Jasmine hat am Schluss noch ganz schön wieder Boden gut gemacht, aber Helen hat echt gelitten auf dieser Laufbahnpassage am Schluss. Und das wusste ich eben, dass auf diesen 30 Kilometern kannst du das Rennen aber sowas von noch gewinnen, aber auch sowas von noch verlieren. genau, also sicher war ich mir tatsächlich erst am Schluss, aber ich war eigentlich mehr in diesem Mindset, hey, ich will jetzt einfach schauen, was so von der Zeit her noch möglich ist. Und wie gesagt, die Platzierung, also klar, am Schluss ein Rennen zu gewinnen, das passiert nicht alle Tage, vor allem nicht, wenn es auf einem hohen Niveau gelaufen wird. Aber genau, es war dann einfach mehr so dieses, hey, wie bin ich denn so im Gesamtbild unterwegs? Und dann gerade auch zu sehen, hey, ich kann unter 15 Stunden bleiben, das war eigentlich total cool, weil ich wusste, okay, wenn ich unter 15 Stunden bleibe, dann ist es echt eine absolute Top-Zeit auf der Strecke. Weil auf der Strecke, so wie es jetzt gelaufen wurde, hat es erst eine jemals geschafft und das war Courtney. Und wow. Ich glaube, das ist ein ganz guter Maßstab.
Definitiv, du hast gerade schon gesagt, von der Strecke, von dieser Traverse mit diesen ganzen Treppen, es gibt dieses eine Video, wo du diese Treppen hochläufst und da dachte ich mir nur so, oh Gott, die Treppen auf Madeira erscheinen mir so ein bisschen wie das Flussbett auf Gran Canaria. Was ist schlimmer?
Ich würde sagen, also Madeira ist einfach, ich hab noch nie so viele Treppen überhaupt gesehen auf einem Trail. Also der Trail ist ja oft einfach eine Treppe. Von daher, also ganz klar Madeira, also das ist wirklich, das sagen vorher alle und dann denkt man sich immer so, ja, wie schlimm kann es denn schon sein? Man muss das mal gemacht haben. Und dann ist so, oh ja, das ist wirklich verdammt viele Treppen. Und vor allem in der ersten Rennhälfte sind ja auch schon viele Treppen, aber denkt man sich immer so, ja, das geht noch ganz gut. Und wenn man dann mal ein bisschen müde wird, dann denkt man sich so, wow, okay. Und dann sind die Treppen auch teilweise, sind die Stufen wirklich so hoch, dass man so sich so hochziehen muss an den Stöcken und wie so fast so drüber klettern muss. Also und bei mir war es dann tatsächlich auch diese finale Treppenpassage, die dann nochmal so richtig draufhaut und gefühlt nicht aufhört, war halt genau in dem Zeitpunkt, wo es mir einfach am schlechtesten ging während des Rennens. Und deswegen war dann bei mir auch so der Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt habe ich auch alle Treppen gesehen auf dieser Insel, jetzt reicht's. Genau. Und man hat dann am Schluss hat man noch so eine Passage, wirklich im allerletzten Downhill, wo man nochmal so richtig steil runter muss, auch über Treppen. Man sieht das Ziel schon, aber es sind dann doch nochmal so einige Treppen und das ist nochmal so richtig der Abschluss, wo die Insel sagt, okay, hier hast du nochmal ein paar Treppen und man ist dann auch gut bedient.
Wie wichtig ist dir denn jetzt dieses Rennen und auch dieser Sieg, wenn wir jetzt so auf die kommende Saison gucken? Also wie viel Selbstvertrauen hast du jetzt letztes Wochenende tanken können?
Schon viel. Also jetzt, ich meine, eben wie gesagt, so ein Sieg ist schön, aber es ist jetzt weniger wegen des Sieges, sondern mehr, weil ich einfach wusste, hey, ich habe eigentlich über weite Strecken konnte ich voll abliefern. Ich konnte das umsetzen, was ich im Training trainiert habe, worauf ich mich vorbereitet habe. Und ja, und auch diesen Plan, den ich hatte, wirklich mal so ein bisschen aggressiver, wenn man so sagen möchte, an das Rennen ranzugehen und wirklich mal zu schauen, hey, ich gehe jetzt einfach mal aufs Gas. Und ja, es kann passieren, dass es vielleicht irgendwann dann schief geht, aber es kann ja auch sein, dass es gut geht. Und klar, Schwächephasen gibt es immer während dem Rennen, also dafür sind unsere Rennen einfach auch lang genug. Aber ich bin einfach so im Gesamtbild sehr, sehr zufrieden, ja, weil ich einfach das Gefühl hatte, hey, es läuft wieder und allein schon die Tatsache, dass ich erst so spät im Rennen eigentlich eine Ermüdung gespürt habe und auch jetzt nach dem Rennen mich relativ schnell wieder ganz relativ gut fühle, mir auch zeigt, okay, ich bin vom Fitnesslevel wieder voll in dem Rahmen, wo ich hinkommen wollte, auch um die Saison zu starten oder auf dem ich jetzt hoffentlich noch ein bisschen aufbauen kann im weiteren Verlauf der Saison. Genau, aber wirklich so diese mentale Challenge, dass ich die eigentlich gut gemeistert habe und ja, da einfach mich auch mal so vielleicht ein bisschen mehr getraut habe als jetzt in anderen Rennen, das ist so schon was, wo ich jetzt echt sehr, sehr zufrieden damit bin. Genau, und wo ich jetzt auch, wo mir natürlich auch einen gewissen Schub gibt im Sinne von, hey, ich bin jetzt eigentlich noch motivierter, dass jetzt wieder richtig losgeht und dass ich jetzt nicht nochmal wieder 8 Monate warten muss, bis irgendwie das nächste Highlight ansteht, sondern dass jetzt wirklich ja schon so ein paar Sachen geplant sind, wo ich jetzt auch sagen kann, okay, die Form stimmt, der Kopf stimmt, das, wie ich das angehe, stimmt und ja, jetzt geht's wieder los, jetzt sind wir wieder am Start, so.
Das freut mich richtig für dich. Was ist denn das nächste Highlight bei dir? Was steht jetzt an?
Ja, ich gehe jetzt, also gut, jetzt diese Woche ist das Highlight erstmal, dass ich mich schön regeneriere und viel schlafe und viel esse und wenig trainiere. Allerdings, ja, das nächste Highlight steht sehr bald schon an. Ich werde nämlich nächste Woche schon, Mitte nächster Woche, nach Großbritannien gehen, um mich dort auf ein FKT-Projekt vorzubereiten. Man kann jetzt sich mal überlegen, was gibt's denn da? Gibt ja verschiedene Optionen. Mhm. Ich würde mal sagen, es ist was relativ Bekanntes. Ich werde es dann auch, sobald ich dort bin, dann mal noch kommunizieren, was ich denn genau vorhabe. Aber es wird ein sehr spannendes Projekt, weil bei den FKT ist es ja so ein bisschen ähnlich wie bei manchen Rennen. Gerade bei der Frauenwertung gibt es halt manchmal so FKTs, wo man sich denkt so, ja, da ist jetzt die Challenge vielleicht nicht so groß, weil da einfach noch nie so richtig jemand mal auf Angriff gegangen ist. Und das ist aber eine Runde, wo ich sagen muss, auch obwohl ich die Strecke noch nicht gesehen habe, die Frauenzeit ist schon sackstark und da muss ich wirklich wieder Vollgas geben und voll parat sein an dem Tag, dass das dann auch, dass ich die schlagen kann. Und das fasziniert mich unheimlich und gleichzeitig freue ich mich aber auch total, mal wieder so einen neuen Ort zu entdecken, wo ich noch nie war, wo ich schon viel von gehört habe und ja, da einfach ein cooles Abenteuer zu haben. Und genau, bei mir ist eigentlich jetzt dieses Jahr so ein bisschen eine Mischung aus ein paar Rennen und gleichzeitig auch so ein paar eigenen Projekten, weil ich das auch total gerne mache und jetzt die letzten Jahre nicht so viel Raum dafür war. Genau, also das mache ich jetzt im Mai und danach gehe ich dann erstmal für eine Weile in die USA, in die Höhe und werde dort dann auch wieder ein Rennen laufen. Und genau, das große zweite Hauptziel der Saison ist dann allerdings die Tour Also das ist so ein bisschen, ja, das ist das Hauptrennen eigentlich, was für mich dieses Jahr ansteht. Und genau, alles andere, das ist jetzt so ein bisschen da, um dann, ja, darauf hinzuarbeiten sozusagen.
Beim Thema FKT in Großbritannien, da klingeln bei mir jetzt natürlich ein paar Namen. Ich werde jetzt keinen in den Raum schmeißen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer können ja gerne mal, mal Wetten abschließen. Genau, die können ja gerne mal mitraten. Aber vielleicht kannst du ja schon mal verraten, warum du dich für dieses FKT-Projekt entschieden hast. Also warum du sagst, du läufst jetzt dieses Jahr nicht nur Rennen in Anführungszeichen, sondern du möchtest eben auch wirklich dann ja bei einer ambitionierten Zeit anscheinend da wirklich nochmal eins draufsetzen.
Ja, ich finde, das ist so wieder so ein bisschen das, wo für mich so dieser Abenteueraspekt des Sports so ein bisschen rauskommt. Also ich habe ja gerade jetzt zu Miot schon viel gesagt, dass ich das auch wieder so ein bisschen für mich entdeckt habe, dass Racen schon einfach mega cool ist und dass mir das schon Spaß macht. Und ich meine, eben am Schluss bin ich ja auch irgendwie Leistungssportlerin, um Rennen zu laufen, das ist völlig klar. Aber ich finde das eigentlich eine ganz schöne Sache bei unserem Sport, dass wir eben auch diese FKTs haben und dass das inzwischen auch was ist, was nicht mehr so irgendwie belächelt wird, sondern wo wirklich die Top-Athleten und Athletinnen Runden angehen und dann da auch wirklich also Top-Zeiten laufen und das eigentlich schon auch, um das dann wiederholen zu können oder schlagen zu können, musst du eigentlich ein Rennen laufen. Du musst es wie ein Rennen angehen. Und ich meine, es gibt natürlich unglaublich viele FKTs überall, aber es gibt halt inzwischen so ein paar, wo man sagen muss, ja, da haben schon mal die richtigen Cracks vorbeigeschaut und das ist dann auch dementsprechend eine coole Challenge irgendwie. Und ich finde eben so dieses eben gegen sich selber racen, das mache ich ja eben, wie gesagt, in einem Rennen ja auch hauptsächlich, also mein Hauptgegner, wenn man so sagen möchte, bin ja ich. Und ich finde auch, ich kann halt, also klar, eben, ich muss an dieses Projekt sowieso, muss ich wie ein Rennen angehen. Also ich muss, wie, ja, also da kann ich auch nicht einen Fuß vom Gas nehmen, wenn ich da die Zeit knacken will. Ich finde aber, es gibt mir nochmal eine andere Ruhe in der Vorbereitung. Allein schon, weil ich weiß, zum Beispiel jetzt diese Situation vor dem Rennen am Wochenende, ich liege da im Bett und ich weiß, der Start ist in 5 Stunden, die Uhr tickt. Ich kann das jetzt nicht sagen, ich starte 6 Stunden später. Das ist einfach, das geht nicht. Und da hat man bei so einem Projekt ja doch ein paar mehr Freiheiten. Also wir haben jetzt auch einen gewissen Zeitraum, der uns zur Verfügung steht, ein gewisses Fenster an Tagen, wo man dann zum Beispiel auch sagen kann, hey, an dem Tag ist halt wettertechnisch ein bisschen besser als an dem Tag. Ja, oder hey, ich kann jetzt selber entscheiden, wann starte ich? Starte ich um 4 Uhr morgens, starte ich um 6 Uhr morgens, starte ich irgendwann mittags? Das ist komplett meine Entscheidung und das finde ich ganz cool, dass es noch so ein paar andere Variablen hat und dass es halt noch mal mehr so ein Team-Ding auch irgendwie ist, weil gerade jetzt bei der FKT ist auch auf jeden Fall, werde ich ein Team haben an Leuten, die mich da unterstützen. Also anders geht's gar nicht. Also ja doch, also man könnte das auch unsupported machen, aber ich will eben, wie gesagt, diese Zeit, die so sehr herausfordernd ist, zu schlagen, das ist ein supported effort. Und da bin ich also darauf angewiesen und es ist dort auch Tradition, dass man sich gegenseitig hilft. Also ich werde dann hoffentlich, nachdem ich das selber gemacht habe, das Projekt irgendwann auch wieder zurückkehren und dann anderen Leuten dabei helfen. Und ich finde, das ist auch nochmal so ein schöner Aspekt irgendwie, den man jetzt bei einem Rennen, ja, man hat dort auch eine Crew, aber es ist oft viel weniger im Vordergrund als jetzt bei so einem Projekt. Und genau, ich mache einfach beides wahnsinnig gerne, so diese eigenen Projekte und die Rennen. Und ich finde, beides hat so seinen ganz eigenen Charme und seinen eigenen Charakter irgendwie. Und genau, ich finde aber selbst eben jetzt aufgrund dieser Tatsache, dass das inzwischen auch sehr anerkannt ist, dass das auch allein in den USA noch, glaube ich, noch eine viel höhere Bedeutung hat, wenn da gerade auf diesen langen FKTs, also das ist wirklich, die Leute werden da gefeiert wie die absoluten Heroes. Und die laufen vielleicht nie irgendwelche Wettkämpfe oder so, aber die machen halt nur sowas, aber jeder weiß halt, wow, das ist richtig krass, auch was die da abreißen. Und ja, das finde ich cool und das ist aber halt mehr noch sowas Eigenes irgendwie. Auch wenn es natürlich jemand anders irgendwann anders schon mal gemacht hat. Genau. Und ich finde auch so dieses, ich liebe ja das schon auch sehr, so alleine unterwegs zu sein oder halt mit nicht viel drumrum. Und genau, deswegen finde ich halt diese Mischung ganz cool und ich habe jetzt ja da auch mit meinen Sponsoren einen guten Weg gefunden, dass wir eben sagen, hey, wir machen jetzt das, weil das halt was attraktiv attraktive FKTs, wo es auch, wie gesagt, eine richtige krasse Challenge ist. Da, wo wir auch drumherum vielleicht noch ein bisschen eine Story erzählen können und so. Und dann passt das für die auch. Und ich glaube, ja, und danach freue ich mich dann auch wieder, wenn ich wieder ein Rennen machen kann. Also ich glaube, für mich ist einfach so diese Abwechslung. Es ist ein bisschen auch wie, okay, ich mache dann eine Tour. Das ist natürlich auch eine ganz andere Geschichte als jetzt so auf Madeira. Es sind einfach ganz unterschiedliche Arten von Rennen, aber ich liebe halt, dass wir diese Vielfalt haben. Und am Schluss kann man natürlich sagen, hey, ich spezialisiere mich jetzt nur auf 50 Kilometer oder ich mache nur 100 Meiler oder so. Das kann man natürlich auch machen. Aber ich finde es halt einfach wahnsinnig faszinierend, dass wir da so eine Auswahl haben und warum das dann nicht nutzen. Und ich meine, ja, nächstes Jahr muss ich schon auch sagen, es ist so ein bisschen auch dieses Jahr so ein bisschen so ein Zwischenjahr für mich, also gerade jetzt nach dieser Verletzung. Und nächstes Jahr, klar, stehen natürlich auch wieder Highlights an mit einer WM zum Beispiel und da wird der Fokus wieder sicher mehr auf Rennen sein. Und deswegen war jetzt ganz bewusst dieses Jahr so ein bisschen gewählt, auch zu sagen, okay, ich möchte so ein bisschen beides machen und dann vielleicht nächstes Jahr eben wieder ein paar mehr Rennen als dieses Jahr laufen. Genau.
Das ist cool, der Plan. Da bin ich richtig gespannt, was es dann am Ende auch für eine Runde wird, ob ich da richtig liege mit meinem Tipp. Ich werde mal Wetten abschließen. Du hast letztens, das ist schon ein bisschen her, tatsächlich heute vor 2 Monaten, das war der 28. Februar, hast du einen Post auf Instagram abgesetzt und du hast nämlich vorhin auch einen Satz gesagt, deswegen möchte ich den nochmal aufgreifen. Du willst ja auch zeigen, was Frauen so können. Und dieser Post, den du geschrieben hast, war eben über Frauen im Sport, Frauen im Trailrunning. Und wir haben ja auch, als wir uns auf Gran Canaria gesehen haben, viel drüber geredet, weil ich ja auch so viele Zweifel am Anfang hatte und auch, ja, mir so ein paar Kommentare anhören durfte, bevor ich den Classic auf Gran Canaria gelaufen bin. Und ich fand es auch krass zu hören, dass selbst du, die ja schon in so vielen Rennen bewiesen hat, was für eine starke Läuferin sie ist, dass man sich dann doch immer mal Kommentare anhören darf. Und jetzt würde ich gerne mal von dir wissen, was du dir denn so anhören darfst und was dich dann auch dazu bewogen hat, diesen Post zu verfassen, weil er hat ja wirklich auch sehr, sehr viele, also es gab auch sehr viele Kommentare drunter, wie wichtig es ist, sowas immer auszusprechen, dass es eben halt diese Kommentare gibt und dass sie halt auch, muss man sagen, eigentlich immer von Männern kommen. Nee, nicht eigentlich, sie kommen immer von Männern.
Leider ist das halt einfach so. Und da muss man natürlich dann immer sagen, natürlich nicht alle Männer, aber es sind alles Männer, die diese Kommentare machen, das stimmt schon. Beziehungsweise ja, es gibt den seltenen Fall, dass da auch meine Frau was Blödes sagt, was dann wirklich, also wo ich dann einfach nur, das kann ich oft gar nicht glauben, weil ich mir denke, okay, also das macht wirklich noch viel weniger Sinn. Ja, also ich muss sagen, Gott sei Dank, inzwischen muss ich mir da nicht mehr so viel anhören. Ich glaube, ich habe einfach auch inzwischen gut schon zeigen können, dass ich da halt auch einfach, also vielleicht aufgrund des Leistungsniveaus, was ich habe, dass ich da halt einfach bin und dass das, glaube ich, auch inzwischen akzeptiert ist. So blöd es klingt, es zu sagen.
Ja.
Ist irgendwie komisch. Aber ich habe das tatsächlich immer wieder selber noch in Rennen, dass gerade in der Anfangsphase, dass ich das merke, dass Männer Schwierigkeiten damit haben, wenn da eine Frau läuft mit ihnen oder von hinten kommt und die dann hinter mir hängen und mich nicht loslassen und wo ich dann aber schon höre, die gehen gerade komplett in den dunkelroten Bereich und das ist gerade nicht schlau, was die machen und wo ich mir einfach denke, so hey, nimm doch mal kurz raus, also du, was ist denn hier das Problem? Also so, das ist eher so das, oder ich habe es tatsächlich vor allem eben in dieser Bubble, in den Rennen, die ich mache, eher weniger, aber ich habe es vor allem im Alltag, in meinem Training, also ich hatte das erst vor 2 Wochen wieder, da war ich hier laufen und war schon irgendwie 3 Stunden unterwegs, war in einem längeren Anstieg, bin halt mein Tempo den Anstieg hochgelaufen, bin von hinten auf einen Typen aufgelaufen, bin an dem vorbei, dann habe ich gerade gemerkt, ja, der ist dann gerade an mir dran geblieben, obwohl ich deutlich schneller als er war. Und musste mich dann natürlich überholen, hat noch einen dummen Spruch gebracht, wo ich auch dachte so, ja, okay, alles klar. Aber dann lauf doch jetzt mal vorne weg so. Ja, und dann aber klar, keine 3 Minuten später habe ich ihn wieder überholt und dann war er weg. Also, ich mir denke so, das war jetzt einfach nur unnötig. Komplett unnötig, aber es war sofort klar, das hätte der jetzt bei einem Typen einfach nicht gemacht. sowas. Oder halt beim Radfahren geht mir das oft so, dass ich von hinten auf Männer auffahre und denke so, oh, eigentlich habe ich keine Lust, sie zu überholen, weil ich habe schon wieder das Gefühl, das könnte so jemand sein, der dann bei mir dranhängt und meint, er müsste mich dann wieder überholen. Und dann ist es immer so ein Spielchen, wo ich denke so, nee, da habe ich einfach gar keine Lust drauf. Und das ist so ein bisschen das, wo also ich meine, das ist noch harmlos. Also da gibt's eben, ich darf mich da wirklich nicht beschweren, aber ich habe es dann halt oft im Austausch mit anderen, die mir dann Stories erzählen, wo ich mir echt denke so, das kann doch nicht sein, dass jemand so stark eine Meinung hat zu was jemand anders macht und das auch noch kundtun muss. Also das verstehe ich einfach gar nicht. Und das ist, glaube ich, eines der größten Probleme auch. Ich meine, ich werde oft gefragt, ja, warum sind denn so wenige Frauen an der Startlinie oder gerade bei den Ultras? Warum ist denn das Verhältnis immer noch so unfassbar? Warum ist das so ein unfassbarer Bias? Und ich sage, ja, das liegt, und was sollen denn die Rennen verändern, dass es besser wird? Ich denke so, ja, die Rennen selber, die Organisatoren, ja, da gibt es auch Kleinigkeiten, klar, das ist sowas wie so ein Dragon Sea Deferral oder so. Das ist einfach, das muss einfach sein. Also das darf gar nicht, das steht außer Frage. Aber das Problem ist gar nicht so sehr, das sind nicht die Rennen. Das Problem ist, was vorher passiert. Und das Problem ist zum einen, dass, klar, wir haben, ich glaube, der ein großer Unterschied zwischen Männern und Frauen ist, dass die Männer sich einfach mal hinstellen und sagen, jo, ja, ja, ich mache das schon irgendwie, ich kann das schon. Mhm, die haben einfach ein gewisses Selbstbewusstsein. Und bei Frauen habe ich oft das Gefühl, die wollen das, aber die trauen sich das nicht so zu. Und sie sind sich halt auch nicht sicher, dass sie es schaffen. Und das allein macht schon so viele Zweifel, dass sie dann nicht einfach sagen, ja, ich mache das jetzt trotzdem, sondern dann eher sagen so, nee, ich, ach, am Schluss, ja, und dann blamier ich mich da oder dann schaffe ich es vielleicht nicht und so. Das ist schon mal das eine. Und aber was halt natürlich viel schwerwiegender ist, ist natürlich, wenn dann jemand anders kommt und sagt, ach ja, willst du das wirklich machen? Ah, ich bin mir gar nicht sicher, ob du das schaffst. Denkst du nicht, du solltest vielleicht was Kürzeres machen oder ja, aber hast du denn genug trainiert und bla. Und ich denke so, das ist einfach, das ist leider genau, das trifft dann halt genau auf diese Zweifel, die vielleicht eh schon da sind. Und es müsste eigentlich genau das Gegenteil passieren. Es müsste eigentlich jemand kommen und dann sagt die Person vielleicht so, ja, ich würde vielleicht gerne mal dies und das. Und dann müsste die Person sofort sagen, ja, mega, du schaffst es, du kannst es, probier das einfach. Und es ist überhaupt nicht schlimm. Und wenn du es nicht schaffst, ist ja nichts Schlimmes dabei. Aber du hast es probiert. Und das ist halt oft leider genau das Gegenteil, dass dann eher wieder so Zweifel in den Raum geworfen werden, zusätzlich zu denen, die man vielleicht selber als Frau schon hat. Und das sehe ich eigentlich so als das Hauptproblem. Und ich finde es total traurig, weil ich so oft eben mit Mädels spreche und mit Frauen, die irgendwie sagen so, oh, ich würde voll gern das mal angehen, aber ach, ich traue mich irgendwie nicht oder ich habe das Gefühl, ich schaffe das nicht und bla, und was ist, wenn das und das und das passiert? Und das sind so viele Hürden, die man sich so selber aufstellt und eigentlich hat, ja, also man kann die ja gar nicht alle abbauen. Ich meine, also wie ich in meinen ersten Hunderter gelaufen bin, da stand ich auch an der Startlinie und wusste nicht, ob ich das schaffe. Aber ich hatte halt Leute um mich herum, wo ich dann mal gesagt habe, so ja, ich möchte es gerne machen, die das irgendwie eine gute Sache fanden und die mich dazu motiviert und ermutigt haben, das zu machen. Und das ist so ein bisschen das, wenn ich da selber ins Gespräch komme mit anderen, wo ich eigentlich immer total versuche, ja, das einfach so zu leben auch und auch als Frau selber zu zeigen, hey, ich für mich ist das auch nicht immer einfach gewesen und ich habe genau die gleichen blöden Situationen und ich habe auch Zweifel und so und das ist auch da und ich schaffe das aber und du schaffst es auch. Also, wenn du da Lust drauf hast, klar, ich meine, sich zu was zwingen, das sollte man nicht, aber wenn man ja eine Motivation oder den Wunsch hat, was anzugehen und das heißt ja nicht, dass man von 0 auf 100 gleich sofort sich für ein UTMB anmelden muss, sondern das heißt, hey, ich probiere mal was aus, ich laufe mal mit anderen Mädels zusammen, ich starte mal bei einem kleinen lokalen Rennen, schau mal, ob mir das gefällt und ja, dann suche ich mir mal eine Challenge und dann probiere ich das einfach mal und ja, das ist leider, ja, ich meine, es gibt inzwischen sehr viele Initiativen und immer wieder ja auch irgendwelche Talks dazu und so und ja, ich glaube, die Rennen, das ist schon mehr im Bewusstsein auch der Organisatoren inzwischen, dass es einfach gewisse Dinge gibt, wie zum Beispiel genügend Toiletten. Also das sind so Basics, ne, wo man sich denkt, so ja, da haben halt Frauen auch, die haben halt einen anderen Bedarf als Männer. Und das ist was, da gibt es sicher noch Verbesserungsbedarf. Aber ich finde, was oft übersehen wird, ist wirklich so dieses zwischenmenschliche, soziale, wie wir uns, weil bei einem Mann habe ich das selten erlebt, dass der sagt, ja, da kam dann jemand und meinte, ja, schaffst du das denn? Oder
exakt.
Also das höre ich fast nie von den Männern. Aber bei den Frauen ist es irgendwie gang und gäbe und oft kommen halt die Männer, die das sagen und das ist einfach was, ja, daran müssen wir irgendwie was ändern.
Arbeiten.
Und vor allem, ja, und vor allem auch wir als Frauen uns gegenseitig da einfach unterstützen und ermutigen, weil wir können jetzt nicht darauf warten, dass die Männer kommen und uns auf einmal wahnsinnig dazu ermutigen, was zu tun.
Nein.
Es wird welche geben, die das tun und da gibt's, es gibt auch wirklich ganz, ganz tolle Leute, aber ich glaube wirklich, vor allem wir als Frauen müssen das schon so ein bisschen zusammenhalten irgendwie und auch wirklich immer lauter auch so diesen Aufschrei auch haben und zu sagen so, hey, so geht's einfach nicht. Und das war jetzt eben, ich hatte diesen Post geschrieben, gerade während oder nach, kurz nach den Olympischen Spielen war das, weil da wieder so ein paar Beispiele einfach waren, wo ich dachte, das kann nicht angehen, dass es da irgendwie Männer gibt, die sich darüber aufregen, dass die Frauen, wenn sie ihre Tage haben, dann meinen, sie wären nicht so ready. Wo ich mir denke, so, ja, was willst du als Mann eigentlich dazu sagen? Du hast genau null dazu zu sagen, weil du keine Erfahrungswerte hast. Und das sind einfach so Sachen, ja, ich meine, das ist ja, also da könnten wir jetzt ewig drüber reden, weil das ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, aber ich glaube, gerade in der Trail-Bubble gibt es halt so viele coole Frauen auch, die da so ein tolles Vorbild sind und die das auch für mich waren. Ich meine, am Anfang stand ich genau da, wo viele andere Frauen jetzt auch stehen, dass ich nicht wusste, hey, kann ich das eigentlich und so. Dann habe ich aber gesehen, hey, da gibt's Frauen, die machen voll die krassen Sachen und die schaffen das ja irgendwie auch. Oder dann auch zu sehen, hey, manchmal, gerade wenn es lang wird, dann haben wir Frauen vielleicht auch ein paar Eigenschaften, die wo wir sogar im Vorteil sind, ne? Oder,
ja, voll.
Ja. Und da ja einfach so was Empowerndes zu finden und das auch weiterzugeben. Ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, das, was so, wo ich immer dran bin, das auch so umzusetzen.
Ich muss sagen, für mich war ja jetzt Gran Canaria auch mein erster 100er und ich habe mir danach auch lange überlegt, ob ich so einen Insta-Post machen soll, mal mit den ganzen Kommentaren, die ich bekommen habe, weil ich einfach von vornherein auch nicht verstehe, wieso man nicht einfach, also wieso solche Sätze vor dem Support kommen, das werde ich einfach nicht verstehen und da habe ich aber auch dann ganz viele Rückmeldungen bekommen und ja, ich möchte jetzt auch einfach dir nochmal sagen, dass mir das halt wahnsinnig viel geholfen hat. Also wir haben uns, als wir uns in Garmisch getroffen haben, haben wir ja über Gran Canaria geredet und einfach so diesen Support gerade natürlich auch von einer Läuferin wie dir zu bekommen, das war für mich einfach so dieses, okay, da ist jetzt jemand, der glaubt, dass man das schaffen kann, weil ja, durch diese ganzen Kommentare, das ist mir egal, ob die Leute an meiner Leistung zweifeln, aber solche Kommentare können ja Selbstzweifel auslösen. Und ich werde es auch einfach nicht vergessen, als ich da dann in die zweite Nacht reingelaufen bin, mein Handy raushole und einfach deine Nachricht gelesen habe. Hey, Girl, du bist am Rock in Nublo vorbei. Ich habe ihn nicht gesehen, aber anscheinend bin ich da vorbei. Er war da. Hab gehört, Gran Canaria soll schön sein. Nee, einfach, das ist, glaube ich, für mich so der schönste Outcome gewesen von meinem ersten 100er. So, verknüpf dich mehr mit Frauen in diesem Sport. Weil das ist so eine Girlhood, das ist einfach irrsinnig wichtig. Und also zum Beispiel jetzt, ne, ich laufe ja auf einem ganz anderen Level, aber selbst mir hat dann eine Frau geschrieben, die ist auf Gran Canaria den Marathon gelaufen. Die kommt, glaube ich, aus Holland. Keine Ahnung, wie sie auf diesen Post irgendwie aufmerksam geworden ist. Und sie hat auch gesagt, hey, sie ist den Marathon gelaufen, weil sie hat halt nicht gedacht, hey, ich zeig's euch. Sondern sie dachte dann halt, okay, die haben halt recht und ich schaff's nicht. Und dass sie sich nächstes Jahr halt für den Classic anmelden möchte. Und das war irgendwie, da habe ich auch ganz lange drüber nachgedacht, weil ich mir dachte so, hey, wie kann man das denn ändern? Irgendwie, dass mehr Frauen sowas machen. Und dann war es für mich echt auch so dieses, okay, connecte dich einfach mehr mit Frauen in diesem Sport. Weil das, da kann echt was richtig Gutes entstehen. Und ja, und wenn dann, sage ich jetzt mal wirklich, Profiläuferinnen wie du da auch was dazu sagen, das hilft uns, ich sage jetzt mal, uns Average-Trailrunnern schon sehr.
Ja, und ich meine, es sind ja auch so eben so Sachen, die man halt nur als Frau wirklich nachvollziehen kann. Und wo ich zum Beispiel sage, und ja, also ich meine, ich bin zwar vielleicht schneller, aber das heißt nicht, dass ich nicht auch irgendwelche hormonellen Struggles habe. Und ich meine, ich habe auch schon Rennen gehabt, da hatte ich meine Tage. Und da weiß jede Frau, die da die normalen Zyklus hat, die weiß genau, wow, Das ist nochmal eine andere Challenge so. Ja. Und kann das auch ganz anders irgendwie. Deswegen fand ich das zum Beispiel auch voll gut, dass du das in deinem Post auch geschrieben hattest, dass es bei dir auch so war auf Gran Canaria. Ich dachte so, ja, und das, da weiß ich jetzt sofort, wow, ich kann das nochmal. Das ist nochmal wie so ein extra Respekt irgendwie in dem Moment, was jetzt man, glaube ich, als Mann kann man das halt einfach. Das kann man auch niemandem zum Vorwurf machen, aber das kann man einfach nicht so einschätzen. Oder ich habe das auch schon zum Beispiel die Henriette Alban, die ja Trans Gran Canaria schon mehrmals gewonnen hat. Die hat, glaube ich, letztes Jahr auch einen Post gemacht, wo sie geschrieben hat, ja, sie war halt gerade voll in der PMS-Phase. Also genau in der Phase, wo man eigentlich energetisch voll im absoluten Loch ist und dass es nochmal eine ganz neue Herausforderung ist, und hat dann einen ganz tollen Post dazu gemacht, wo ich auch sage, so, ja, wo ich ihr total dankbar war, dass sie das gemacht hat. Nicht nur, weil sie zeigt, hey, sogar als Elite-Läuferin, natürlich geht's mir so, am Schluss ist sie ja auch einfach eine Frau.
Ja.
Aber auch nochmal erklärt, hey, und deswegen musste ich zum Beispiel das Rennen ganz anders angehen. Ich musste mich anders verpflegen. Ich musste anders über das Tapern, über die Recovery nachdenken. Und das ist einfach was, das eben, wie gesagt, da kann der gegenseitige Support nur von uns Frauen an uns Frauen kommen.
Ja.
Und das muss aber auch passieren. Und also auch so einfach als dieses Gegengewicht zu diesem, weil ich finde das ganz cool, wie du das gesagt hast. Das Problem ist ja, eben, du kannst sagen, okay, die Kommentare von den anderen sind mir eigentlich wurscht, aber die machen halt genau das, sie nähren vielleicht diesen Selbstzweifel, und eben, mir ist jetzt egal, ob jemand denkt, ich kann das oder nicht, aber dieser Gedanke in mir arbeitet er ja auf eine schlechte Art und vielleicht.
Exakt.
Und dem wie so ein Gegengewicht zu geben und ja, und ich meine vielleicht auch ganz ehrlich, auch als Aufruf an die Herren der Schöpfung, auch da vielleicht auch Frauen oder Mädels vielleicht mal aktiv zu ermutigen. Also ich meine, also es gibt ja auch ganz viele, die dann vielleicht, die ja gar nicht solche Kommentare sagen oder irgendwas. Also das ist ja dann auch wieder nur so eine Gruppe. Aber wenn ihr das jetzt vielleicht hört und denkt so, ja, ich laufe schon öfter mal in der Laufgruppe mit den Mädels, oder ich habe hier irgendwie, ich kenne da Leute, die unterwegs sind oder die vielleicht überlegen, mal in den Ultra zu laufen oder so. Einfach die mal ansprechen und sagen, hey, ich finde das voll eine coole Sache, mach das doch mal, und wie kann ich dich vielleicht unterstützen oder so, einfach proaktiv. Ich glaube, das ist total, total hilfreich, und ich hatte das schon oft, dass dann die Leute das gar nicht so erwartet haben und dann einfach dachten so, ja, stimmt, ja, voll cool, dass du das so sagst, und ja, jetzt mache ich das vielleicht einfach mal. Und ich finde, für mich ist eigentlich die schönste Bestätigung nach so Rennen, dass das, was ich mache, auch so, auch ein, nicht nur für mich selber irgendwie einen Effekt hat, sondern auch so einen weiterreichenden Sinn hat, ist, wenn hinterher Frauen oder Mädchen auf mich zukommen und sagen, hey, ich finde das so cool und ich folge dir und ich finde, das inspiriert mich irgendwo oder das ermutigt mich oder das gibt mir irgendwie Hoffnung oder Kraft oder so. Und das finde ich eigentlich, das sind die schönsten Nachrichten, die ich so bekomme. Und das hatte ich jetzt auch wieder unter ein paar von meinen Posts vom Wochenende, und das ist einfach total schön. Und ich hoffe, ja, dass wir da einfach in den nächsten Jahren noch so ein bisschen einfach weiterkommen und noch mehr auch den anderen so das Gefühl haben, hey, hier gibt's eine Gemeinschaft an Trailläuferinnen, die sich gegenseitig unterstützt und ermutigt. Und ich glaube nicht, dass man das Ziel haben muss, 50-50 bei irgendwelchen Rennen zu sein. Das glaube ich nicht.
Nee.
Und ich finde das auch total in Ordnung, wenn nicht, ich finde das auch in Ordnung, wenn Leute sagen, hey, ich möchte vielleicht gar nicht so weit laufen. Also das ist ja völlig eine eigene Entscheidung, und das ist völlig in Ordnung, und oft hängt das ja auch mit Lebensumständen zusammen und so weiter. Und ich finde, das sollte nicht das Ziel sein, dass man da auf Teufel komm raus sagt, wir brauchen jetzt hier irgendwie halbe, sondern ich finde, das Ziel sollte es wirklich sein, einfach genau dieses Encouragement so weiterzuleben und weiterzugeben.
Ja, und vor allem halt finde ich auch so diese Sichtbarkeit, und das hat ja auch gar nichts damit zu tun, dass man jetzt irgendwie sagt so, die Männer, die sind jetzt alle blöd, sondern ich glaube, was ja auch so von uns beiden der Punkt war, halt einfach nur so diese Aufmerksamkeit auch zu schaffen, weil diese Sätze werden mit Sicherheit halt auch einfach so gesagt, ohne bad intentions. Also bei mir kam das ja auch aus meinem engen Freundeskreis teilweise, und ich habe das dann auch versucht zu erklären, so, es geht mir nicht darum zu sagen, die bösen Männer, sondern es geht mir einfach nur darum zu sagen, so, hey, eure Sätze, die man einfach mal so rauslässt, ohne großartig drüber nachzudenken, die können halt einfach vor allem bei Frauen irgendwie viel bewirken. Und das war jetzt für mich auch nochmal so ein schöner Reminder, eben dieses so, hey, da gibt's noch ganz viele Frauen, die sich das vielleicht einfach bislang noch nicht getraut haben, weil sie es einfach hören mussten, so hey, ihr habt den Support da draußen. Ja, und das war irgendwie, da kam ganz viel zurück und das macht auch was mit allem im positiven Sinne. Und
nee, genau, also das ist vielleicht wirklich ganz wichtig, das auch nochmal zu sagen. Ne? Das ist jetzt hier kein Bashing gegen
Nein.
die Männer. Also es gibt, wie gesagt, auch es gibt so viel Support auch dort. Also das ist, es steht wirklich komplett außer Frage. Es ist nur, genau, wie du schon sagst, manchmal ist es so dieses mal schnell was so ein bisschen kleinreden, was halt vielleicht einfach als Frau gesehen ein bisschen anders bewertet wird oder wo man dann nochmal Struggles hat, die das Gegenüber vielleicht einfach nicht nachvollziehen kann und in dem Fall, wo dann vielleicht, wie du schon meinst, was nett gemeint ist, leider dann einfach falschen Nährboden trifft und dann halt eben so eher so das Gegenteil bewirkt und genau da. Aber ich glaube, das geht in ganz vielen Lebensbereichen, dass man da manchmal doch vielleicht nochmal kurz nachdenkt, sage ich das jetzt so oder sage ich das so?
Ja, das auf jeden Fall. Katharina, mit Blick auch auf die Uhr, weil wir, glaube ich, noch ewig weiterreden könnten. Ich habe jetzt tatsächlich noch ein Thema, das möchte ich mit dir noch kurz zum Abschluss dieser Folge kurz anreißen. Und zwar letztes Jahr ist von dir ein Film rausgekommen, ein großartiger Film. Katharina heißt der. Und da war sozusagen die Premiere beim UTMB in Chamonix. Und ich weiß noch, dass du davor gesagt hast, dass du wahnsinnig nervös warst, bevor dieser Film eben rausgekommen ist, weil du dich in diesem Film ja auch wirklich sehr verletzlich und privat auch zeigst und viele Leute von dir mit Sicherheit so eine neue Seite kennengelernt haben. Jetzt sind ein paar Monate vergangen und jetzt würde ich gerne von dir wissen, ja, was war so das Feedback, wie war es für dich jetzt so diesen Film zu veröffentlichen?
Also ich bin total froh, haben wir das Projekt gemacht. Es war sicher oft auch mit gewissen Zweifeln verbunden. Aber ich weiß noch, wie ich die erste Rohfassung gesehen habe und gedacht, das kann niemals öffentlich gehen. Dann habe ich mit Leuten darüber gesprochen, die mir dann aber auch vergewissert haben, hey, du sagst viel, aber du sagst auch wiederum keine Details und nichts. Also es ist eigentlich genau die richtige Mischung. Und dann habe ich es mir noch ein paar Mal angeschaut und irgendwann dachte ich dann so, jo, ich glaube doch, das passt. Da auch mit meiner Therapeutin drüber gesprochen und so. Also es war wirklich ein langer Prozess, aber im Nachhinein, ich habe das schon nach der ersten Premiere gemerkt, dachte ich so, wow, das ist super gut, dass wir das gemacht haben. Und ich habe so viel tolles Feedback bekommen. Also es kam kein einziger zu mir und meinte so, ja, das ist ja ein richtiger Scheiß, den ich da gemacht habe. Wirklich auch viele Wochen, Monate später noch, von Leuten, die dann teilweise auf Instagram geschrieben haben, hey, ich fühle mich irgendwie verstanden oder ich bin so froh zu sehen, dass es anderen Leuten so geht oder dass auch eben auch die Leute, die vorne laufen, so strugglen. Es haben ja auch Leute geschrieben, die mit Laufen nichts am Hut haben. Aber es haben wir zum Beispiel auch, jetzt erst neulich hat mir jemand geschrieben, der meinte so, ja, er war so voll lang am Struggeln, ob er jetzt eben mit Therapie ja oder nein und jetzt hat er sich aber endlich getraut, es zu machen. Und war halt auch so, wie so ein bisschen, ja, dann nochmal durch den Film so ein bisschen dazu einfach, dass ihr das wie geholfen hat, diesen Schritt zu gehen. Weil ich denke so, oh, krass, also das ist einfach total cool, wenn das so, ja, so was Hilfreiches sein konnte. Weil das sollte es ja sein. Ich wollte ja jetzt nicht einen Film machen und sagen, hey, schaut mal alle, wie toll ich bin. sondern es ging ja wirklich mehr darum zu sagen, hey, ich habe diese Struggles oder ich hatte die und ich habe die immer noch. Und das ist auch, die haben ganz viele andere Leute auch, jeder natürlich auf seine Art und Weise. Und das ist so, wie ich damit deale und wie mir das Laufen geholfen hat. Und aber auch zu zeigen, hey, klar, ich bin vielleicht Profiläuferin und ich verdiene auch mein Geld mit und ich mache die ganzen Rennen und so, aber das Laufen ist für mich so viel mehr als nur das. Und ich weiß, dass es für ganz viele Leute auch so ist. Und da einfach, ja, auch so eine Connection wiederherzustellen, auch zu allen möglichen Levels sozusagen an Läuferinnen und Läufern, aber auch zu Nichtläufern, zu sagen so, hey, bin ich einfach als Mensch und nicht nur als Läuferin. Und auch eben wieder, wie wir es gerade schon bei dem anderen Thema hatten, auch zu ermutigen, zu sagen so, hey, ich habe das auch daraus geschafft und das schaffst du auch. Und klar, auch das Laufen ist da auch ein gutes Tool, aber ich habe auch noch die und die und die Tools. Und einfach da, ich meine, ich habe das Gefühl, wir sind da schon so viel weiter, aber es ist immer noch so ein stigmatisiertes Thema irgendwie. Und gerade Thema Therapie, mein Gott, also da kann man sich ja heutzutage immer noch Sachen anhören, wo ich denke so, wow.
Oh ja.
und da, ja, einfach nochmal sich offen hinzustellen und sagen so, yo, also, ja, ich habe das so gemacht. Das heißt jetzt nicht, dass das für jeden der Weg ist, aber ja, ich glaube einfach auch, ja, um nochmal, ja, das so ein bisschen einfach offen zu legen und wie gesagt, am Schluss hauptsächlich um Mut zu machen.
Das ist der auf jeden Fall gelungen. Und ich sage auch immer gerne so, Laufen kann therapieren, aber Laufen ersetzt halt auch keine Therapie. Also
ja, das sage ich ja in dem Film auch. Also das ist mir auch ganz wichtig, weil ich höre das so oft, dass Leute sagen so, ja, ich brauche keine Therapie, ich gehe laufen.
Ja, ja.
Mhm. Und ich meine, ich war auch mal an einem Punkt, wo ich das dachte. Und eben, wie gesagt, Laufen ist ein super Tool. Das ist, wenn einem das hilft, Dinge zu verarbeiten, sich stärker zu fühlen, Selbstbewusstsein zu erarbeiten, das sind alles, also da ist Laufen wirklich ganz fantastisch oder auch in den Bergen sein und so, das kann ganz, ganz viel helfen, aber es ersetzt halt keine Therapie, weil das einfach, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, da arbeitet man vor allem mit jemand anderem dran, der einem eine gewisse Sichtweise gibt und es gibt einfach Dinge, das habe ich auch schwer, das wollte ich lange nicht glauben, aber es gibt Dinge, das hätte ich niemals alleine bearbeiten können, sozusagen. Und von daher sind einfach zwei komplett unterschiedliche Art von Tools.
Genau.
Aber ich finde es eben wichtig, diese Unterscheidung zu treffen. Und genau.
Ja, das ist eigentlich das perfekte Schlusswort. Ich kann nur sagen, Katharina, The Heartfelt Story of an Ultrarunner gibt's auf YouTube. Also wer das noch nicht gesehen hat, aber jetzt hier zuhört, unbedingt anschauen. Es ist einfach ein sehr, sehr schöner Film geworden. Katharina, danke dir fürs Zeitnehmen.
Sehr gerne.
Riesig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich kriege jetzt hier keinen Ärger wegen Überlänge, aber der Inhalt, der rechtfertigt das. Ja, ich bin gespannt, wohin deine Reise in England führt, welchen FKT du machen wirst und wünsche dir jetzt dann erstmal noch eine gute Recovery mit viel Schlaf und viel gutem Essen. Danke dir.
Vielen Dank.